Ja, ich habe für die Einleitung der Veranstaltung dieser Woche wieder mal einen kleinen Zeitensprung vorbereitet, der mich diese Woche aufmerksam gemacht hat auf die Glorie und die Schwäche der Philosophie, insbesondere im Zusammenhang mit der Wahrheitsfrage. An diesem Beispiel kann man es, glaube ich, ganz gut sehen, dass ich Ihnen bringen werde. Und ich bringe das auch hier wiederum so als einen kleinen Insert, weil ich in diesem Semester nicht so weit komme, die traditioneller philosophischen, jetzt also im Rahmen der Continental Philosophy diskutierten Aspekte des Wahrheitsproblems anzusprechen. Das werde ich im nächsten Semester dann doch ein bisschen tun, aber in dem Semester geht es nicht weiter als Tarski, und darum ein kleiner Vorblick auch auf die Problematik, die sich mit dieser Zurichtung verbindet. Ich weiß nicht, ob Sie das im Radio oder Fernsehen verfolgt haben oder auch im Internet. Es ist eine kleine Episode aus den Hearings im US-amerikanischen Senat über die Bestätigung der zukünftigen Außenministerin Price, Condoleezza Rice. So. Und da ist was passiert, was vom Thema her mit unseren Überlegungen genau zusammenhängt, nämlich die Abgeordnete Barbara Boxer aus Kalifornien hat ein Statement abgegeben vor dieser Befragung, in der sie gesagt hat, sie fürchtet, dass Condoleezza Rice zugunsten der Solidarität mit ihrem Chef den Respekt für die Wahrheit verloren hat. Und da kam ein Wortwechsel heraus. Der Wortwechsel, also der Bericht dieser Episode ist in dem Link drinnen. Ich habe Ihnen den Wortwechsel hier herausgeschnitten, damit Sie nicht die vielen schönen Bilder dazu sehen und vielleicht irritiert werden. Das ist der Wortwechsel, um den es da geht. Es geht also um den Begriff der Wahrheit, und zwar appellativ benutzt im Sinn von, Sie haben den Respekt für die Wahrheit verloren. Wenn man das nimmt, so wie es ist, könnte man sagen, es ist eine politische Kampfkategorie, es ist ein Appell, es ist das Auftreten des Terminus Wahrheit im Sinn von Ethik, im Sinn von einem Kampf zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen, und gehört eigentlich überhaupt nicht in dieses Semester, würde ich mal sagen, weil mit dem Semester, wo wir uns also mit Logik und Wittgenstein-Tarski beschäftigt haben, hauptsächlich sind diese Motive von ich muss der Wahrheit folgen, eigentlich nicht angebracht. Das war ja mein Ansatz. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit, und darüber möchte ich ein bisschen was sagen, denn diese allgemeine appellative Verwendung des Wahrheitsbegriffs wird in dieser Diskussion ergänzt, erläutert und erweitert durch einen Gebrauch des Wahrheitsbegriffes, den wir sehr wohl kennen, und zwar den Gebrauch von Wahrheit im Zusammenhang mit Aussagen über Sachverhalte. Die Aussagen über Sachverhalte, um die es da geht, sind Aussagen wie, der Irak verfügt über Mittel der Massenvernichtung, oder der Irak kann im nächsten Jahr in dem Fall zum Beispiel britischen Truppen in Zypern vernichten mit Atombomben. Solche Aussagen sind gefallen, und die Konfrontationssituation in dem Hearing war jetzt nicht nur die, dass zunächst einmal für die Presse und für die allgemeine politische Bewusstheit dieser Appell an das Wahrheitsproblem eine Rolle spielt, sondern es ist von der Barbara Boxer, der Condoleezza Rice, vorgeworfen worden, sie hat Falschaussagen gemacht und nicht nur hat sie Falschaussagen produziert, sondern sie hat sich auch widersprochen. Sie hat, nachdem sie eine falsche Aussage produziert hat, ein bisschen später, als es dann herausgekommen ist, dass es eine falsche Aussage war, den Unterschied dieser Aussage behauptet und sie hat also damit sich selber widersprochen. Sich selber zu widersprechen, das ist nun, oder einer anderen Person zu widersprechen oder auch sich selber zu widersprechen, das ist nun eine Betrachtungsweise, die wir sehr wohl kennen. Das hängt zusammen mit einer gewissen reglementierten, normativen Logik des Wahrheitsbegriffes, die ich ja mehrfach hier dargestellt habe. Es hat keinen Sinn, logisch über Wahrheit zu sprechen, wenn Sätze gleichzeitig wahr oder falsch sein können, dann lasse ich es gleich. Dann kann ich, das ist sozusagen der logische Gesichtspunkt, nicht? Dann kann ich gleich irgendwas produzieren. Dann ist das, was ein Aussagesatz ist, sagen wir mal, zutiefst unterminiert, gefährdet, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Ne? Ich leugne nicht, dass es eine ganze Reihe von Gegenargumenten gegen diese Betrachtungsweise gibt. Da muss ich gar nicht bis zu Hegel fortgehen. Es reicht mir, für den gegenwärtigen Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es eine nicht einflusslose und einigermaßen plausible und vor allem auch in diesem politischen Zusammenhang wirksame Verwendungsweise von Wahrheit gibt, in der man sagt, wenn ich eine Aussage produziere und an dieser Aussage hängt was, dann soll die gefälligst wahr sein und nicht falsch. Und wenn sie falsch ist, dann soll ich gefälligst die vorherige Aussage zurückziehen, weil sonst wird das ein rhetorisches Experiment, wer lauter schreit, um es mal politisch zu sagen, wer von mehr TV-Sendern gefeatured wird. Das ist sicherlich auch etwas, was funktioniert, aber das hat nichts mehr mit dem Diskurs von Behauptung und Falschheit zu tun, auf den wir uns einlassen, wenn wir diese logische Fassung des Wahrheitsbegriffes ins Auge nehmen. Nun ist die interessante Sache, das ist sozusagen der Rahmen. Der Vorwurf ist letztlich, I'm just quoting what you said, you contradicted the president and you contradicted yourself. Das ist jetzt einerseits ein Statement bezogen auf bestimmte Aussagesätze von Condoleezza Rice. Es ist aber auch natürlich, und an der Stelle schließt sich das zusammen mit dem Appell an Wahrheit, es ist natürlich auch implizit eine ethische Aussage, dass man sich hier widerspricht, dass die zukünftige Außenministerin sich widerspricht und dass sie nicht in der Lage ist, zum Beispiel zu sagen, sie hat einen Fehler gemacht, ist offensichtlich ein Vorwurf, der auf der Basis dessen, was hier zu beobachten und festzustellen ist, an sie gerichtet wird. Und der erste Zweck, warum ich sie darauf aufmerksam mache, ist, um sie quasi damit auch nochmal neu zu konfrontieren, dass diese Form von Wahrheit, die mit Widersprüchlichkeit und mit Behauptung und sich nicht widersprechen können zu tun hat, eine nicht unerhebliche Rolle durchaus im politischen Prozess spielt. Und das ist eine Wahrheit, die nicht in dem Sinn leicht, die man sozusagen man sollte vorsichtig sein, diesen Gebrauch von Wahrheit geradewegs wegzuschieben, weil man, wenn es so ist, keinen Anlass mehr zu solchen Hearings hat. Weil solche Hearings kann man sich sonst ersparen und an ihre Stelle treten, sagen wir mal, Firmensitzungen, wo man fragt, wie viel Geld kannst du da und dafür einsetzen. Nicht? Dann, also bei der Frage, wer zahlt mehr, ist die Frage dieses Widerspruchs nicht mehr aktuell, dieser Widerspruch hat eine massiv politische Funktion und das ist ein Widerspruch, der auf einem analytisch zu verstehenden Wahrheitsbegriff aufruht.
Genau, das setzt ja auch die Tugendhatsche Kritik ein oder gerade
richtig.
Seinen Ansatz an, dass sozusagen die Überprüfbarkeit, da geht
nicht richtig.
Um die Wahrheit, sondern um Überprüfbarkeit im
ganz genau.
Zwischen zwei oder mehreren.
So ist es. So ist es. Also ich werde auf Tugendhat zu sprechen kommen. Und das Zweite, was du jetzt gesagt hast, die Überprüfbarkeit in einen Dialog zwischen Personen, die haben wir ja schon besprochen. Und in diese Richtung wird es gehen. Und in diese Richtung geht aber jetzt auch die zweite Bemerkung, die ich darüber machen will. Meine Bemerkung besteht nicht nur darin, dass wir diesen analytischen Gebrauch in einer Weise brauchen, sondern was mich eigentlich verdattert hat oder wieder sozusagen auch ein bisschen zurechtgerüttelt hat, war die Antwort von der Condoleezza Rice. Die Antwort von der Condoleezza Rice ist nämlich auch von hoher philosophischer Wichtigkeit. Und wenn man es ein bisschen zuspitzt, kann man sagen, die Antwort ist genau die andere philosophische Richtung, die an dieser Stelle reinkommt. Ist kurz gesagt gerade die heideggerianische Richtung. Nämlich, was sagt die Condoleezza Rice? Sie sagt nicht, sie lässt sich einfach nicht ein auf dieses Überprüfungsmoment. Ja? Wenn sie sich auf das Überprüfungsmoment einlassen würde, also auf den analytischen Bereich, dann müsste sie Stellung nehmen, müsste sagen, ich habe mir nicht widersprochen, oder aber ich habe mir widersprochen und ziehe darum die eine Sache zurück, ich habe einen Fehler gemacht. Das müsste sozusagen ausgehandelt werden im Rahmen dieser Behauptbarkeit. Das tut sie nicht, sondern was sagt sie? Bitte stelle meine Integrität nicht in Frage. Und das ist, wenn man es als erstes hört, ein Lacherfolg, nicht? Von der analytischen Position her gesehen. Es ist einfach genau das, was man immer kennt, wenn irgendwelche Machthaber auf irgendetwas angesprochen werden, was schiefgegangen ist. Sie sagen, traust du mir nicht, vertraust du mir nicht, glaube mir doch, sowas ähnliches. Ja? Es ist einfach ein Wechsel der Dimension auf eine scharf gesagt, aber es ist sozusagen ein Dimensionswechsel, der einen aus dem Bereich der intersubjektiven persönlichen Überprüfbarkeit von Aussagen hineinbringt in Feudalverhältnisse kurz, ja, Vertrauensverhältnisse, sowas von der Art und Weise. Ja. Nicht umsonst, ich habe mir das angesehen, was im Internet aus dieser Episode berichtet worden ist, in den verschiedenen Sendern. Wenn Sie sich das anschauen, entdecken Sie was Interessantes. Die Überschrift und die Hauptzitate sind immer mit der Integrität. Die Geschichte mit dem Contradict, ich musste relativ lange suchen, bis ich das ganze Transkript gefunden habe, inklusive der Geschichte mit dem Contradict Yourself, weil nämlich Medien natürlich auch so funktionieren, dass man sagt, ihre Integrität ist in Frage gestellt und da kann man dafür oder dagegen sein. Über die vorherige Geschichte mit den Fakten geht es relativ drüber hinweg. Ja? Das ist aber noch nicht das, was der letzte philosophische Wert von dieser Auseinandersetzung ist, in meiner Betrachtung. Man muss nämlich noch was dazu sagen, in einer gewissen Weise ist die Antwort von der Condoleezza Rice in Ordnung und eigentlich ganz unumgänglich. Und das geht ebenfalls hervor aus dem Bereich der Intersubjektivität, um die es da geht. Also ich habe gerade vorher im Anschluss an das, was du gesagt hast und was du vom Tugendhat zitiert hast, völlig richtig, gesagt, es geht hier darum, dass man in einem Gespräch zwischen verschiedenen involvierten Parteien die Geltungsansprüche von Aussagen überprüft und sich gegenseitig anerkennt oder aber abwehrt. Das ist eine soziale Praxis. In dieser sozialen Praxis aber ist es ganz unumgänglich, dass wir ein Minimum an Vertrauen füreinander haben. dass wir nicht glauben, dass jemand, der zum Beispiel einmal sagt, er hat einen Fehler gemacht und den anerkennt, aus dem Raum geht und im nächsten Moment das alles wieder vergessen hat. Ja? Zum Beispiel. Es macht keinen Sinn, gegenseitig dieses Spiel von Behauptungen miteinander zu spielen, wenn ich nicht hier mit Personen verbunden bin, mit Personen interagiere, in die ich auch ein Vertrauen setze. Und man kann sich leicht eine Situation vorstellen, in der tatsächlich das Moment dessen, ich vertraue dieser Person, auch wenn sie jetzt einen Blödsinn gesagt hat oder wenn sie jetzt was Falsches gesagt hat oder wenn mir jemand anderer sagt, dass sie etwas anderes gesagt hätte, wo dieses Vertrauen einer Person gegenüber tatsächlich auch berechtigt den Vorrang hat vor irgendeiner kleinteiligen Faktenüberprüfung. Nicht? Was da dahinter steckt, darum habe ich gesagt, das ist das heideggerianische Teil, der heideggerianische Teil an der Geschichte, da steckt dahinter der nicht ganz unberechtigte Aspekt davon, dass man sagt, wenn du dich auf ein Detail versteifst und dieses Detail jetzt auszukämpfen versuchst, indem du eine Behauptung aufstellst und für diese Behauptung kämpfst und so, abgesehen von dem ganzen Umfeld, abgesehen von den Personen, dann kannst du dich vielleicht auf einen abstrakten Wahrheitsbegriff in diesem kleinen, zugespitzten Sinn berufen. Aber was du vergessen hast, was du verpasst hast, ist der größere Rahmen, in dem Wahrheit nur funktioniert. Und für diesen Rahmen brauchst du funktionierendes soziales Umfeld. Und so betrachtete Situation würde ich als das komplette philosophische Bild der Episode darstellen, ohne jetzt im Moment Stellung nehmen zu müssen für die eine oder andere Seite, muss man sehen, dass Wahrheit im analytischen Sinn nicht, also man kann natürlich Wahrheit im analytischen Sinn diskutieren unter Einklammerung dieses anderen Bereiches. Es ist mittelfristig und auch im Hinblick auf das, was gegenwärtig in der analytischen Philosophie dann weiter gedacht worden ist, im Anschluss an Tarski, nicht sinnvoll, das auf die Dauer auszuklammern. Das heißt, das muss man mit reinnehmen. Das heißt nun aber nicht, und das ist der Punkt, an dem ich eine Stellung nehmen würde, das heißt nun nicht, dass man Integrität mit Wahrheit identifizieren sollte oder dürfte und dass man dieses Moment, das angesprochen ist mit ich bin doch integer, dass man dieses Moment terminologisch und systematisch trennen, separieren sollte von dem Moment des Aushandelns von Geltungsansprüchen im Zusammenhang mit Behauptungen. Und dass also der kritische, der problematische Zug, der hier drinnen ist, dieses Moment ist, dass man etwas, was insgesamt im Spiel um Wahrheit dazugehört, nämlich die persönliche Beteiligung und auch die Verlässlichkeit, die persönliche Verlässlichkeit, dass man das mit Benutzung eines sozusagen so einer Geste von lass mich doch in Ruhe mit dem Kleinkram oder Gedächtnis der Öffentlichkeit ist ja sowieso zu kurz, das heißt, was ich da irgendwann einmal gesagt habe, ist doch nicht wichtig, privilegiert und funktionalisiert, kann man sagen.
Hm? Ist das nicht diese alte Verknüpfung von Aristoteles, wo sozusagen der Satz vom Widerspruch deswegen eingeführt wird, um sozusagen die Integrität der eigenen Person hier zu finden? Ich bin also nicht so involviert in Aristoteles, aber scheint das sozusagen hier zum ersten Mal aufzubrechen. Also wie kann ich Aussagen treffen, wenn es nicht den Satz vom Widerspruch gibt und damit sozusagen Integrität mit absoluter Wahrheit verknüpft wird?
Ja, also Integ...
Zieht sich ja dann durch die Anwendungsphilosophie durch.
Die Perspektive, die da auftaucht, ne, und bei Aristoteles sicherlich vorhanden ist, ist auf der einen Seite eine logische Behandlung von Sätzen. Da muss man nicht davon reden, dass da Personen direkt involviert sind. Behauptung und Widerspruch und, der, und der, das Verbieten vom, vom Widerspruch kann man formal fassen, sagen wir mal so, nicht? Und es ist sogar ein wichtiger Aspekt dieser Situation, dass man das formal fassen kann, weil Integrität zum Beispiel, nicht, kann man eigentlich nicht formal fassen. Ja? Und an dieser Stelle hat man es genau, hat man genau die Spannung, die hier drinnen steckt, nämlich die Chance und die Versuchung, etwas, was man vergleichsweise einfach formal erfassen kann. Da hast du dir aber widersprochen. Ja? Das kann man ja eigentlich auch, also vermutlich, ich bin kein Experte, aber in der Kindererziehung wird das zum Beispiel wahrscheinlich eine ziemliche Rolle spielen, nicht? Dass Kinder Aussagen in Erinnerung haben und ein Weg für Kinder zu verstehen, was mit der Welt passiert, ist zu sagen, du hast aber gerade das gesagt und jetzt hast du was anderes gesagt, das passt nicht zusammen. Ja? Ab einem gewissen Zeitpunkt ist das ein sehr operativer Zug im Umgang mit Sätzen für Kinder und auch als ein Challenge. Ja? Und in einer Weise, merkt man es an dieser Stelle auch, ist das natürlich sozusagen kleinkariert, ja, weil ich meine, es ist sowohl subversiv als auch kleinkariert, nicht? Man kann sich gut Beispiele denken, wo diese Intervention eines Kindes darauf zurückzuführen ist, dass es nicht wirklich versteht, worum es geht, ja, weil sich die Situation verändert hat und wo man mit Einsatz der eigenen Autorität, des Vertrauens oder sonst was beginnen kann zu erklären, dass das kein Widerspruch ist oder dass es nur so ausschaut wie ein Widerspruch und dass das sowas Ähnliches ist. Ja? Es gibt aber natürlich auch die andere Situation, wo das durchaus so subversiv ist, wie die Barbara Boxer das machen will, ne? Dass sie sagt, halten wir uns an dieser Stelle fest und an diesem Punkt sieht man dann, dass es sich um eine Gefährdung der Integrität geht, dass ich es mir sozusagen leicht gemacht habe, aufgrund meiner persönlichen Überlegenheit mit der Aussage, um die es da geht. Okay, ich schließe das hier mal ab, wollte das zur Einleitung sagen. Und was ich für heute zunächst mal vorbereitet habe, ist die Fortsetzung der Wittgenstein-Diskussion. Ich hatte das letzte Mal einiges zur Motivation der semantischen Umstellungen im Vergleich zu Frege gesagt, die im Traktatus stattfinden. Das hier ist der Raster, der jetzt im Wittgensteinschen Kontext eine Rolle spielt. Sie sehen, dass es auf der einen Seite eine Direktverbindung von Name und Gegenstand gibt. Namen benennen Gegenstände, da ist nichts dazwischen, da gibt es an dieser Stelle keinen Sinn, das ist eine Direktverbindung. Sätze bilden Sachverhalte ab, stellen Sachverhalte dar, so ähnlich. Gedanken, es kommt der Gedanke vor im Traktat, das ist so eine Frege-Reminiszenz, ein Teil der Sprache aus Funktion und Begriff, den Wittgenstein hier übernimmt, um sich ein bisschen deutlicher zu machen. Der Gedanke spielt aber in der sozusagen kleinteiligen Konstruktion des Traktatus, spielt er eigentlich keine Rolle, sondern könnte man eher, er sagt, der Satz drückt den Gedanken aus und bildet den Sachverhalt ab. Dass der Satz einen Gedanken ausdrückt, ist eine Frege-Thematik, bei der Wittgenstein sozusagen zwischendurch bleibt. Der interessante Punkt aber ist dieses Blank hier drinnen. Darüber habe ich ja schon einiges gesprochen, nämlich die für den Tractatus eigentümliche Theorie, dass die Zusammenstellung von Namen, anders gesagt phrygianisch, die Begriffe nicht benennbar sind und weil sie nicht benennbar sind, auch in der Wirklichkeit keine Entsprechung haben. Die einfachste Sache, wo man sich's vorstellen kann, ist die, wie ich das letzte Mal definiert habe, mit dem Links von, nicht? Es gibt nichts von der Art des Links von Seins, sondern das Links von ist die gemeinsame logische Form aller der Dinge, die in der Relation, dass das eine links vom anderen ist, zueinander stehen. Und wie wird das mitgeteilt? Es wird durch ein Feature mitgeteilt, das alle Sätze haben, in denen die Namen der Dinge vorkommen, die in der entsprechenden Beziehung zueinander sind. Alle diese Sätze haben ein Feature, ein gemeinsames Feature. Dieses gemeinsame Feature ist das, was an der Stelle des Ausdruckes steht links von eigentlich zu betrachten ist. Und dieses gemeinsame Feature, und wir können uns nun ein Notationssystem vorstellen, in dem dieses gemeinsame Feature in irgendeiner Weise durch das Nebeneinander vorkommen, durch eine räumliche, lokalisierte Position der Namen für diese Dinge vorkommt. In Wittgenstein ist ganz unwichtig, wie man das realisieren könnte. Wichtig ist nur, dass das von der logischen Sicht her geht und dass man dann zu einer Situation kommt, um es einfach zu sagen, wie es in den Notebooks auch auftritt, so ein A-R-B-Ausdruck, wo R stehen soll für eine Relation, also zum Beispiel links von. Das ist ein Kurzausdruck in der Tradition von Frege Russell für das eben genannte allgemeine Feature des Nebeneinanderstehens und ist entbehrlich. Man kann das R als eine Hilfskonstruktion betrachten. In Wirklichkeit kann man Sätze einer Sprache auch so formulieren, dass nichts von der Art des R dort sichtbar ist, sondern dass das Einzige, was sichtbar ist, die Tatsache ist, dass die Namen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. So kriegt er also die syntaktische Basis für die Frage, worauf beziehen sich denn Begriffsausdrücke, kriegt er los. Und damit habe ich, glaube ich, geendet das letzte Mal auch. Diese Art von Umstellung hat einen eine entscheidende Auswirkung auf die gesamte Logik und Theorie des Tractatus, weil sie schon auf der alleruntersten Ebene bedeutet, dass man nicht über eine Sprache, über die eine Sprache, um die es da geht, reden kann. Wenn ich schon nicht die Begriffsausdrücke bezeichnen kann, sondern wenn die Begriffsausdrücke schon so dargestellt werden, dass das nur die Art des Zusammenstellung ist, dann kann ich noch viel weniger über den Satz reden. Über den Satz könnte ich ja nur reden, wenn ich an den Satz herankommen würde, wenn der Satz sowas wäre wie etwas Benennbares. Nicht? Wie kann ich über Sätze reden? Indem ich Sätze benenne, muss ja irgendwie so sein. Nicht? Jetzt kann ich noch nicht einmal einen wichtigen Bestandteil des Satzes benennen, noch viel weniger den Satz, noch viel weniger kann ich sowas machen wie Frege, nämlich zu sagen, ein Satz bezieht sich auf einen Wahrheitswert. Das kann ich nicht, sondern Sätze stehen da und bilden aufgrund der logischen Form Sachverhalte ab. Die Welt besteht aus Sachverhalten, die Sätze bilden sie ab. Und wie kommt man daran? Wie beschreibt man näher was in den Sätzen vor sich geht. Ich kann sozusagen, wenn ich in die Sätze reinschaue, kann ich feststellen, da gibt es Bestandteile von Sätzen, das sind die Namen, die beziehen sich auf Dinge der Welt. Und was passiert mit dem anderen Teil der Sätze, mit der Zusammenstellung von Namen, von denen sagt Wittgenstein, die Zusammenstellung der Namen zeigt sich die Konfiguration der Dinge auf die entsprechende Art und Weise. Und dieses zeigt sich ist pointiert entgegengesetzt zu dem zeigt auf etwas, bezeichnet. Es zeigt sich heißt, ich sehe die Gleichheit, aber sie zeigt sich mir, ich kann sie nicht sozusagen benennend fassen. Und an der Stelle geht es weiter mit den Überlegungen, die letztlich dazu führen, dass Wittgenstein seine eigene Theorie subvertiert und verlässt, weil er sagt, wenn ich über dieses Sich-Zeigen rede, dann tue ich ja eigentlich gerade das, was ich die ganze Zeit sage, dass ich nicht tun dürfte, nämlich ich habe im Blick ein Verhältnis zwischen Sätzen und Wirklichkeit, von dem ich sage, dass ich gar nicht hinkommen könnte, weil Sätze, das ist die eigentliche Pointe, Sätze dürfen nicht zwei unterschiedliche Qualitäten haben. Es darf nicht, das habe ich so deutlich noch nicht gesagt, das sollte ich jetzt dazu sagen, ich habe sozusagen stark betont diesen Egalitarismus der Sätze, dass alles, was ein Satz ist, so organisiert sein muss. Habe noch nicht ganz dazu gesagt, was für Philosophie kritische Implikationen das hat. Die philosophiekritische Implikation in dieser Wittgensteinschen Auffassung besteht darin, dass er sagt, naja, ja, gut, die Philosophie hat immer wieder das Folgende gemacht, sie hat Sätze aufgestellt über das Verhältnis von Sätzen zur Welt. Die Philosophie hat Aussagen darüber gemacht, wie können wir mit unserer Sprache die Welt erkennen und hat damit also Sätze betrachtet und zwar mit Hilfe von Sätzen. Und diese Art von Metasprache, Wittgenstein würde niemals von Metasprache reden, aber diese Art von Sätze erheben sich über Sätze. Sätze beanspruchen, Aussagen über Sätze und über das Verhältnis von Sätzen zur Welt machen zu können. Das gibt traditionell gesehen der Philosophie diese besondere Erhabenheit. Da ist das ganze Reflexionsproblem ist auch mit dabei. Wenn ich über etwas reflektiere, habe ich einen quasi höheren Ausgangspunkt, Betrachtungspunkt gewählt, als wenn ich nur dort unten bin. Ne? Willst du nicht nachdenken? Du kannst doch nicht nur in der Welt herumlaufen, du musst doch einmal nachdenken, was du tust in der Welt. Was ist deine Aufgabe in der Welt? Ist sozusagen eine philosophische Frage im Gegensatz zu, mach das Nächste. Ne? Nicht umsonst beginnt das Philosophiestudium bei den meisten Leuten damit, dass sie fragen, warum soll ich einfach das tun? Warum soll ich das einfach glauben? Warum soll ich Sätzen einfach folgen? Ich bin doch jemand, der sich fragen kann, was dieser Satz denn eigentlich heißt, was er bedeutet, unter welchen Umständen er etwas bedeutet. Das ist dieses so ein reflektierende Verhältnis. Und die Rigorosität des frühen Wittgenstein besteht jetzt darin zu sagen, Philosophie, die sich immer selber ausgezeichnet hat, selber gelobt hat, dadurch, dass sie Sätze besonderer Art hat, verliert diesen Sonderstatus, die Privilegierungssituation, verliert die Philosophie. Die Sätze der Philosophie, wenn es Sätze sind, können auch keine anderen Gebilde sein als Sätze. Sätze sind Sätze und folgen alle dieser Semantik und das heißt, es gibt diese Extra-Position nicht mehr. Alle Leute müssen dasselbe Sprachvokabular verwenden und die Philosophie spielt sich noch ab an der Stelle, wo sie sagt, okay, wir haben einen Satzbegriff für alle, aber wir sagen jetzt, worin dieser Satzbegriff besteht. Die allgemeine Form des Satzes, die für alle sinnvollen Aussagen gilt, herauszufinden, ist die Aufgabe des Traktatus und ist das, was in der Proposition 6 dann auch formuliert wird. Diese sozusagen allgemeine Aufgabe für die Philosophie ist noch vorhanden. Die Schwierigkeit ist nur, dass eben, wenn das geleistet ist, wenn er, wie im Traktat das läuft, kann ich hier nicht darstellen, aber wenn er diese allgemeine Form des Satzes, die vorschreibt, wie Sätze überhaupt ausschauen müssen und können, damit sie etwas von der Welt besprechen, wenn er das herausgefunden hat, dann wird sich herausstellen, dass die Sätze der Philosophie da nicht drin sein können, weil sie nämlich Sätze über diese Sätze sind, weil sie nämlich Aussagen sind über dieses Wesen des Satzes, und das Wesen des Satzes enthält nun zwar alles das, was wir über die Welt sagen können, aber das, was daran das Gemeinsame und Besondere ist, kann jetzt nicht in einem Satz gesagt werden, der auf derselben Stufe steht mit diesen Sätzen. Und darum muss man sehen, dass das Pseudosätze sind. Das wird sozusagen, das klingt so, das ist so formuliert wie Sätze, was über alle Sätze geht. Das kann aber kein Satz sein, wenn man versteht, worum es geht. Das heißt, man erkennt dann die Leiter und muss die Leiter weg tun, um zum Endresultat zu kommen. Das will ich nur andeuten, es ist keine Traktatus-Vorlesung, darauf hinzuweisen, dass diese wittgensteinianische Umstellung von Frege eine sehr weitreichende und sehr prominente philosophische Implikation hat. Was mich aber für unsere Zwecke mehr interessiert, ist jetzt, nämlich für die Wahrheitstheorie, ist jetzt zunächst einmal dieses Thema der Isomorphie. Isomorphie, davon haben wir schon gesprochen am Anfang der Vorlesung. Könnte man sozusagen mal so im Schnellverfahren mit der Wahrheitstheorie des Traktates damit in Verbindung bringen, dass man sagt, es gibt eben da so ein Abbildungsverhältnis, habe ich ja schon gesagt, das Abbildungsverhältnis zwischen der Art und Weise, wie Sätze im Namen im Satz konfiguriert sind und den Dingen, die auch konfiguriert sind und die von Sätzen abgebildet werden. Wo habe ich das jetzt hingegeben? Wenn Sie sich das hier anschauen, diesen Artikel von Beckermann, Ansgar Beckermann, Wittgenstein, Neurath und Taske über Wahrheit, finden Sie eine sehr schöne Zusammenfassung aller Bestandteile des Traktatus, die in diese Abbildtheorie mit reingehen. Ich spare mir das darum, das hier vorzulegen. Das ist schön dokumentiert und mit den entsprechenden Zitaten belegt. Was mir jetzt mal interessant ist, auch im Hinblick, wie Sie gleich sehen werden, auf die Neurophilosophie-Debatte, ist dieser Abbildungsbegriff, dieser Isomorphiebegriff, der sich in einer Weise mathematisch definieren lässt und ein Teil der Attraktivität des Traktatus besteht ja, das ist so ähnlich wie beim Frege auch, darin, dass es da ein Treffen von mathematisch formalisierbaren Überlegungen und Intuitionen aus der klassischen Philosophie gibt. Nicht? Wir haben es beim Frege gesehen als das Treffen von Funktionsbegriff und Urteil und Wahrheitsbegriff. Und hier haben wir es jetzt als das Zusammentreffen von einem mathematischen Sachverhalt wie dem der Isomorphie und der Erkenntnistheorie, dass es eine Abbildung gibt zwischen der Wirklichkeit und unseren Gedanken, ist natürlich nichts, was der Wittgenstein sich das erste Mal ausgedacht hat, sondern das ist ein tief verankertes Motiv, das letztlich darauf zurückgeht, um es mal so zu sagen, dass man ein Phänomen der Natur, ein spezielles Phänomen der Natur, also das Spiegelungsverhältnis, kann man sagen, nicht? Dass man das nimmt und es verwendet, um sich selber klar zu machen, was passiert, wenn man erkennt. Es ließen sich ja sehr viele Geschichten darüber erzählen, was mit Erkenntnis zu tun hat. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel, sagen wir es gleich dabei, Sie haben hier jetzt diese Formel, ja? F Klammer U et V Klammer ist gleich F Klammer so und so. Ja? Und das ist für Sie zunächst mal eine völlig spanische Formel, Sie wissen überhaupt nicht, was das heißen soll. Sie hören mir ein bisschen zu und nachdem Sie mir zugehört haben, erkennen Sie, wofür diese Formel steht. Ja? Sie verstehen es, Sie wissen, warum das da so steht. Ja? Da werden Sie nicht sehr verlockt sein, von einer Abbildung zu reden. Also Sie werden nicht verlockt sein, das, was sich da abspielt bei Ihnen, wenn Sie verstanden haben werden, was da steht, als das Abbild von irgendwas zu betrachten. Sie werden das anders rekonstruieren. Ne? Sie werden sagen, Sie haben nachgedacht, Sie haben das ausprobiert und jetzt können Sie es auch erklären, sowas Ähnliches. Also das ist eine Erkenntnis, wo sich nicht sehr nahe legt, dass man von Abbild spricht. Es gibt aber, das war der Einstiegspunkt in das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, es gibt aber eine große Versuchung und auch eine Attraktivität, das, was passiert, wenn Sie sich in den Spiegel schauen oder wenn sich der Berg im See spiegelt oder sowas Ähnliches, diese Art von Relation zwischen einem Ding und der Kopie eines Dinges zu verwenden zur Erklärung bestimmter Erkenntnisvorgänge. Auf das kann ich jetzt auch nicht eingehen, aber das, was der Traktat macht, lässt sich in einer gewissen Weise damit fassen und stellt sozusagen die wirkliche Konfrontation der Erkenntnistheorie mit der Herausforderung dieser mathematischen Konstruktion dar. Schauen wir uns das an, wie das im Einzelnen geht, was da die Idee mit der Isomorphie ist. Mathematisch jetzt, Sie haben eine Funktion von zwischen zwei Bereichen, die das lässt sich, das ist ja sozusagen ist mengentheoretisch formuliert. Der eine Bereich ist x, der andere Bereich ist y. Das sind Mengen bestimmter Gegenstände und auf diesen Mengen sind sozusagen Verknüpfungen, Funktionen zwischen Elementen der Menge definiert. Ganz dieses Ad und das Sternchen stehen dafür, dass das egal ist, was das ist. Sie könnten es, wenn das die natürlichen Zahlen sind, können Sie sich das vorstellen als zum Beispiel Plus oder Minus oder Quadrieren oder sowas Ähnliches. Also eine zweistellige Operation, die hier definiert ist, sind Sie haben hier zwei Elemente. Diese zwei Elemente werden zusammengefügt und ergeben ein drittes Element. Das ist definiert. Zwei solche Mengen sind definiert. Und die Idee der Isomorphie ist jetzt, dass man eine strukturerhaltende Abbildung zwischen den beiden Bereichen hat. Also nachdem mir der Einwand von Anfang des Semesters, dass das mit dem Berg und dem See nicht ganz stimmt, für die Isomorphie, weil das nämlich eine Abbildung in beide Richtungen ist, im Kopf geblieben ist, habe ich mir ein anderes Beispiel ausgedacht. Ein schönes Beispiel einer strukturerhaltenden Abbildung sind Excel-Spreadsheets. Wenn Sie das kennen, Sie haben und zwar insofern, als Sie auf der einen Seite eine Tabelle haben, in der Sie bestimmte Werte eintragen, und mit dieser Tabelle ist verknüpft eine Grafikdarstellung. Und die Grafikdarstellung setzt um, dass Verhältnis der Zahlen, die Sie in der Tabelle haben, in bestimmte Sektoren einer Torte, zum Beispiel ein Tortendiagramm. Und wenn das jetzt richtig funktioniert, passiert das Folgende: Sie können in der Tabelle einen Wert ändern, und in dem Moment, in dem Sie in der Tabelle den Wert ändern, ändert sich auch das Datendiagramm, also das Tortendiagramm, und umgekehrt. Das heißt, es handelt sich um eine gemeinsame Struktur in unterschiedlich, die ist unterschiedlich realisiert, und die hängt auf eine bestimmte Art und Weise zusammen. Also die Operationen im einen Bereich hängen mit den Operationen des anderen Bereichs zusammen.
Ich sehe da den Morgen.
Du siehst
den Morgen.
Den Morgen, ja, zum Beispiel. Richtig, natürlich, ja.